Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 12 vom 14. Februar 2018.
Valentinstag.
Genau. Deshalb haben wir auch ganz romantische Themen für euch im Petto. Es begrüßen euch, wie stets, Konstantin van Leinten und
Corinna Budras. Und weißt du eigentlich, lieber Konstantin, vielleicht beginnen wir da mal damit, was vor 10 Jahren am Valentinstag passiert ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Da wurde Klaus zum Winkel vor laufenden Kameras in Haft genommen wegen der Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Und es wurde live gefilmt vom Morgenmagazin. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa saß und einen Kaffee trank und der mir fast
aus der Hand gefallen wäre. Ja.
Das waren merkwürdige Zeiten, aber ich wollte nur mal kurz dran erinnern.
Ja. Zu diesem Valentinstag passiert auch so manches, aber bevor wir zu den Themen kommen, noch eine kurze Hausmitteilung. Wir haben das mal verfolgt, so über die letzten Sendungen hinweg, wie ihr den Podcast eigentlich anhört. Da gibt es im Wesentlichen 2 Wege. Entweder ihr macht das über einen Podcast-Player oder ihr macht das über unseren Blog, wo wir jetzt zu jeder Sendung so ein kleines YouTube-Video einbetten. Ja? Und ganz schön viele von euch tun auch tatsächlich Letzteres. Das ist auch wunderbar und fein, wenn ihr das so machen wollt. Dafür binden wir die Videos ja schließlich ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht diejenigen Hörer sind, die einfach sonst noch nicht so viel Podcast-Erfahrung haben und vielleicht noch keinen Podcast-Player installiert haben oder ähnliches. Den würde ich schon ans Herz legen, probiert's mal aus. Ja? Wenn ihr ein iPhone habt, dann ist da sowieso schon eine Podcast-App mit dabei. Die heißt irgendwie, die ist so ein lila Icon, Apple Podcasts heißt die. Und wenn ihr ein Android-Gerät habt, dann müsst ihr euch eine runterladen. Da gibt's aber ganz viele, sucht einfach mal nach Podcast. Dann findet ihr also zum Beispiel Podcast Addict, ist eine ganz bekannte, gibt's aber auch jede Menge andere. Und dann sucht ihr innerhalb dieser App nach Einspruch, dann findet ihr uns und könnt uns abonnieren und uns auf diesem Wege hören. Und ich glaube, ihr werdet feststellen, dass das noch der etwas komfortablere Weg für euch ist. Aber diejenigen, die sagen, nee, habe ich keine Lust drauf, ist mir zu schwierig, für die gibt es eben, wie gesagt, auch weiterhin immer diese eingebetteten Videos. Und noch damit zusammenhängend, wo wir gerade schon beim technischen Drumherum sind, eine ganz erfreuliche Mitteilung. Es gibt den Einspruch-Podcast jetzt auch auf Spotify. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es mit dieser Folge schon soweit sein wird, ansonsten spätestens mit der nächsten. Das heißt, wenn ihr gerne Podcasts über Spotify hört, dann sucht ihr eben einfach dort nach Einspruch und findet uns da auch.
Sehr schön. Und nun noch einen kleinen Nachtrag zur vergangenen Woche. Da hatten wir uns ja intensiv auseinandergesetzt mit dem frischen Koalitionsvertrag, der da genau an dem Tag auch herauskam. Und deswegen hatten wir auch ein kleines Versäumnis, nämlich in der Version um 11.45 Uhr hatten wir noch keine Details zur sachgrundlosen Befristung. Die würden wir jetzt gerne nachreichen. Die sind interessanterweise erst eine Stunde später, nämlich am Mittwoch um 12.45 Uhr, in den Koalitionsvertrag reingekommen. Das nur als kleine Randbemerkung.
Wir hatten es ja auch schon angedeutet tatsächlich in der Sendung, dass wir uns nicht so ganz sicher waren, ob sich da noch was tut. Und ja, es hat sich noch was getan.
Nämlich. Genau, und nach den ganzen Personalrochaden und den Aufregungen darüber hat die Koalition sich auch noch geeinigt, eben den Missbrauch der Befristung abzuschaffen. So verkünden sie das vollmundig. Und bei der sachgrundlosen Befristung wird es eben eine Einschränkung geben, nicht mehr 2 Jahre, sondern nur noch 18 Monate möglich. Und das auch nicht mehr mit einer dreimaligen Verlängerung, sondern nur noch einmalig in diesem Zeitraum von 18 Monaten. Und Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen nur noch maximal 2,5% der Belegschaft sachgrundlos befristen. Also bei 80 Mitarbeitern dürfen das 2 Leute sein. Mhm. Also das sind erhebliche Einschränkungen, muss man sagen, die natürlich die Wirtschaft auch aufgeregt haben, aber das wollten wir hier noch nachreichen, ebenso wie das Ergebnis der Prüfung des Bundesverfassungsgerichtes. Die hatten ja die Verfassungsbeschwerden gegen den Mitgliederentscheid der SPD geprüft und tatsächlich, wie wir es auch vorausgesagt haben, abgewiesen, noch an dem Mittwoch vergangene Woche. Das wollten wir auch nachtragen.
Ja, so ist das manchmal, wenn man an einem sehr nachrichtendichten Tag aufnimmt, dann überholt einen manchmal das Geschehen, während man darüber spricht. Aber hiermit ist das dann jetzt auch alles offiziell und verkündet. Und wir kommen zu den Themen der heutigen Sendung, als da wären. Zunächst mal tut sich was in den USA. Ja, die MeToo-Debatte, man spricht ja irgendwie seit Monaten über kaum noch was anderes, aber es ist eigentlich relativ wenig bisher zumindest passiert, was die tatsächliche juristische Aufarbeitung dessen angeht. Das sieht jetzt anders aus. Es ist in New York Anklage erhoben worden gegen den Mann, der das alles gewissermaßen losgetreten hat, nämlich Harvey Weinstein. Und das erhält auch auf ganz interessante Art Unterschiede im deutschen und im amerikanischen Rechtssystem. Anschließend wenden wir den Blick dann nach Deutschland, wo wir uns mal wieder mit im Kern wirklich juristischen Themen befassen, nachdem es ja letzte Sendung ein kleines bisschen politischer war. Mit zwei nämlich. Zum einen geht es um einen Richter am Oberlandesgericht namens Thomas Schulte-Kellinghaus, der ein schon seit Jahren sehr viel beachtetes Verfahren führt, wo es im Kern um die Frage geht, wie viel muss ein Richter eigentlich arbeiten? Ja, kann man dem irgendwie Vorschriften machen, dass er mindestens so und so viele Fälle zu erledigen hat? Das hat sehr weitreichend da auch verfassungsrechtliche Implikationen und in dieser Sache hat er jetzt auch tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Damit gewissermaßen zumindest grob zusammenhängend wollen wir auch noch über eine Studie sprechen, die sich dem schwindenden Juristennachwuchs annimmt. Ja, es gibt immer weniger Jurastudenten und vor allen Dingen brechen immer mehr das Studium ab. Da kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen, warum das eigentlich so ist und was man vielleicht in der Ausbildungsordnung ändern könnte, um da ein paar positivere Impulse zu setzen. Und zu guter Letzt geht es dann noch um Facebook, die eine Niederlage kassiert haben vor dem Landgericht, ich glaube es war Berlin, Corinna nickt, das war offenbar Berlin, sehr schön, deren AGB, also in diversen Punkten für unwirksam befunden wurden. Das Ganze hat letztlich, wie immer in diesen Fällen, mit Datenschutz zu tun und ich persönlich balle hier schon so ein bisschen die Faust in Vorbereitung auf dieses Thema, weil es mich mal wieder wahnsinnig aufregt, was das LG da entschieden hat, aber das kommt dann zum Schluss ebenso wie natürlich das gerechte Urteil. Jetzt aber erstmal in die USA zu einem wirklich also zum Valentinstag ehrlich gesagt denkbar unpassenden Thema, denn mit Romantik hat das ganz bestimmt nichts zu tun.
Genau, es geht um Harvey Weinstein, der Filmproduzent aus Hollywood, der über Jahre hinweg Frauen belästigt, vergewaltigt haben soll, insbesondere Schauspielerinnen an Filmsets oder eben dann auf Hotelzimmern bedrängt haben soll und das Ganze über Jahrzehnte lang relativ offen praktiziert haben soll, ohne dass er gestoppt wurde. Nun wurde er gestoppt, also im vergangenen Jahr war das ja der Anlass für diese MeToo-Debatte, die jetzt ja auch immer noch anhält. Und es ist bemerkenswert, dass jetzt zum ersten Mal es tatsächlich juristische Konsequenzen hat. Also nicht etwa Hollywood oder die LA Police geht jetzt gegen Weinstein vor, das tun die auch, aber zum ersten Mal jetzt richtige Schritte eingeleitet hat der New Yorker Generalanwalt Eric Schneiderman und der hat am Sonntag eine bemerkenswerte Pressekonferenz durchgeführt, in dem er die Anklagepunkte dezidiert aufgelistet hat. Wenn ich jetzt hier übrigens von Anklagepunkten spreche, ist das überhaupt nicht richtig, was insbesondere was das amerikanische Recht angeht, aber zeigt eben so ein bisschen, wie groß die Unterschiede sind. Also wie hier in Deutschland wäre das tatsächlich nur mit einer Anklage möglich. Was in Amerika aber gerade passiert, ist, dass Eric Schneiderman, eben der Generalstaatsanwalt, im Wege einer Zivilklage, also einer Civil Rights Lawsuit, gegen Harvey Weinstein, seinen Bruder Bob Weinstein und das Unternehmen als solches vorgeht. Also insofern ein bemerkenswerter Vorgang.
Ja, das wirkt ja aus dem deutschen Rechtsverständnis heraus total kontraintuitiv. Ne? Hierzulande, vielleicht für diejenigen Hörer, die jetzt selber keine Juristen sind, ist es ja so, die Staatsanwaltschaft ist eben für das Strafrecht zuständig und für das Zivilrecht sind dann die einzelnen Betroffenen, gegebenenfalls irgendwelche Interessenverbände oder Ähnliches zuständig, aber jedenfalls nicht der Staat. Das ist in den USA zwar auch so, aber die Staatsanwaltschaft kann eben auch tatsächlich zivilrechtliche Verfahren führen. Interessanterweise war mir auch vorher gar nicht so klar. Und was legen die ihm jetzt hier zur Last?
Also insbesondere Eric Schneiderman legt den drei Beklagten, eben Harvey Weinstein, seinem Bruder und dem Unternehmen, wirft er vor, eine Arbeitsatmosphäre geschaffen zu haben, die auf Belästigung und Diskriminierung beruht Und insbesondere, dass das gedeckt worden ist, eben von dem Bruder und dem Unternehmen als solches. Es soll wohl zahlreiche Beschwerden gegeben haben und niemand über die Jahre hinweg hat sich groß darum gekümmert. Das ist sozusagen der Kern des Vorwurfes. Und dann wird es in der Tat auch ziemlich handfest in der 39-seitigen Klageschrift, die im Internet auch einzulesen ist. Wir tun sie auch gerne für Sie zur Lektüre in die Shownotes. Denn das System scheint schon wirklich bemerkenswert gewesen zu sein. Also auch hier, es ist zwar eine Zivilklage, aber natürlich muss vielleicht auch in der Berichterstattung die Unschuldsvermutung gelten. Deswegen natürlich immer im Konjunktiv und auch mit dem Hinweis, dass Harvey Weinstein und insbesondere sein Anwalt das alles brüsk zurückweist. Aber jedenfalls das System, das in dieser Klageschrift beschrieben wird, bestand unter anderem eben aus drei Gruppen von weiblichen Mitarbeitern, die dafür gesorgt haben, dass Harvey Weinstein seine sexuelle Befriedigung während der Arbeitszeit oder auch danach bekommt. Und zwar die im Wesentlichen auch dafür zuständig waren, zum Beispiel Kontakte zu pflegen, also die Kontakte anzurufen, dafür zu sorgen, Termine zu machen. Ja, so absurd es klingt, aber das scheint jedenfalls so gewesen zu sein. Eine Mitarbeiterin soll von London nach New York regelmäßig eingeflogen worden zu sein, um den Damen, die mit ihm ausgehen, regelmäßig zu erklären, wie sie sich anzuziehen haben und zu riechen haben, um Herrn Weinstein besonders zu gefallen. Also es gab auch offensichtlich so eine Art von Escort-Service.
Ich wollte gerade sagen, war das eigentlich ein Filmproduktionsstudio oder ein Bordell, was er da betrieben hat, mit sich selbst als einzigem Kunden? Ne? Das ist ja unglaublich.
Also es ist
wobei Bordell ist vielleicht auch keine ganz glückliche Wortwahl, denn die Frauen haben das ja in dem Fall nicht freiwillig getan oder bestenfalls so halb freiwillig und unter sehr großem Druck.
Ja, unter großem Druck, genau. Ja. Sie haben einfach, so wird es eben beschrieben, eine Angst gehabt, dass sie ihre Arbeit verlieren. Sie hatten Angst vor Repressalien und haben dann tatsächlich auch komplett entgegen ihren Qualifikationen. Die waren natürlich alle da, um Filmproduktion zu lernen oder jedenfalls da im Filmbusiness tätig zu sein und wurden dann von ihm sozusagen in diese Gruppen eingeteilt. Die einen mussten eben für die Abendveranstaltungen sorgen, die anderen telefonierten dann die Damen ab, die dann also die sexuellen Gespielinnen von Harvey Weinstein angeblich und sollen dann Termine gemacht haben, sollen auch dann dafür gesorgt haben, dass andere Termine verschoben wurden. Also das scheint da ein reges Kommen und Gehen gewesen zu sein. Und das Ganze soll eben recht offen passiert worden sein und eben mit erheblichem Druck. Also es wird auch geschildert, wie er die Frauen angeschrien haben soll und auch bedroht haben soll und ihnen gesagt haben, also tatsächlich auch Gewalt angedroht haben soll. Hier ist nicht übrigens, das ist auch nochmal deutlich zu sagen, es geht hier nicht um Vergewaltigungsvorwürfe. Das ist tatsächlich etwas, was die Staatsanwaltschaft in L.A. prüft. Da sind gerade 5 Fälle, die ermittelt werden. Aber hier geht es eben um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da wird zum Beispiel auch eine Situation geschildert, wo Harvey Weinstein eine Mitarbeiterin ins Hotelzimmer ruft und ihr was diktieren will und sich dabei nackt quasi aufs Sofa legt und sie die ganze Zeit angrinst und sie sich natürlich wahnsinnig unwohl fühlt bei diesen.
Das ist so bizarr, was ist das immer mit diesen Leuten, die auf, naja, gut, wollen wir nicht.
Genau.
Das zu ergründen versuchen, aber.
Das Interessante ist eben, dass es hier so die jetzt ganz nüchtern deutlich gemacht, die Vorwürfe, die im Raum stehen. Das Ganze nimmt jetzt tatsächlich seinen zivilrechtlichen Gang. Also was wir hier dann sehen werden, ist auch die berühmte Discovery. Ne? Also es werden dann alle möglichen Unterlagen des Unternehmens eingefordert. Wir haben Zeugenaussagen der Frauen. Und interessanterweise soll das Ganze auch dazu dienen, um einen Deal kaputt zu machen, der gerade geplant war. Also diese, seitdem Harvey Weinstein hier so in den Fokus gerückt ist und auch ehrlich gesagt zu einer Persona non grata in Hollywood gemacht wurde, geht es seinem Unternehmen naturgemäß sehr, sehr schlecht. Es kurz vor der Insolvenz, so heißt es jedenfalls. Und das sollte an einen Investor verkauft werden. Und Eric Schneiderman, der Generalanwalt, sagte eben, da bestünde die Gefahr, dass dann das Ganze unter den Teppich gekehrt wird und sich sozusagen Harvey Weinstein vor möglichen Schadensersatzansprüchen, vor allem Entschädigungsfonds, drückt. Mhm. Und genau das wollte er verhindern mit der Klageeinreichung jetzt. Und so wie jetzt die Nachrichten aus New York kommen, scheint dieser Deal auch dadurch verhindert worden zu sein. Also der Investor scheint das Interesse verloren zu haben, denn ziemlich deutlich ist, dass wer immer dieses Unternehmen kauft, dann einfach diese Entschädigung, sollte es mal dazu kommen, leisten muss.
Ja, die Bad Bank von Herr Weinsteins persönlichen Perversionen, die möchte man sich vielleicht in seiner Bilanz nicht ans Bein binden.
Übrigens nochmal vielleicht auch als interessanten Aspekt, weil es natürlich auch immer wichtig ist, zu hören, was der Angeklagte eigentlich sagt. Er hat ja einen sehr prominenten Anwalt, Benjamin Braffman, der auch sehr viel Prominente schon vertreten hat, unter anderem auch eben dem ehemaligen Chef des IWF, Dominik Strauss-Kahn, der ja in New York sehr spektakulär auch verhaftet wurde wegen Vorwürfen der Vergewaltigung. Das ist vor einigen Jahren her. Der wurde übrigens freigesprochen und seitdem gilt Benjamin Braffman so ein bisschen als der Superhero unter den Verteidigern. Hier wird es in der Tat eine harte Nuss, denn natürlich gibt es viel mehr Anschuldigungen, viel detailliertere Beschuldigungen in diesem Fall und gegen die muss sich Weinstein zur Wehr setzen. Er sagte aber übrigens, der Anwalt sagte in Replik darauf, dass es kaum ein Unternehmen gab, das so viele Frauen gefördert hat wie Weinstein. Also wenn man insbesondere
ein interessantes Verständnis von Förderung.
Ja, wenn man insbesondere in die oberste Management-Riege geschaut hat, angeblich sollen da viele, viele Frauen eine Chance bekommen haben. So stellt er sich dann eben als der Wohltäter dar. Und genau, also da wird man eben einfach sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Vielleicht belassen wir es dabei und kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem langsamen Richter.
Ja, also dieses Attribut würde er selbst ja schon mal in Frage stellen und ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das ist ja immer das Problem, was man eigentlich unter Langsamkeit versteht. Also fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an und dann kommen wir dazu. Dieser Mann namens Thomas Schulte-Kellinghaus ist Richter am Oberlandesgericht und sein Dezernat wurde im Jahr 2012, wenn ich mich recht entsinne, einer Sonderprüfung unterzogen. Da ist also quasi die auf Anweisung der Gerichtspräsidentin einmal durchgekämmt worden und geschaut worden, so wie viele Akten hast du eigentlich in den letzten Jahren zugewiesen bekommen, wie viele hast du erledigt und wie sieht es hier im Gerichtsdurchschnitt so aus. Und es kam heraus, dass er, obwohl er eine Vollzeitstelle hat, nur so ungefähr 63% des Durchschnitts erreicht und dass sogar manche Halbtagsrichter mehr Fälle erledigt haben als er. Da würde man jetzt natürlich sagen, ja, offensichtlich ist das langsam. Was soll das denn sonst sein? Aber er sagt eben, nee, ich arbeite jedenfalls mal, und das ist übrigens auch unstreitig, schon jetzt deutlich mehr als 41 Stunden die Woche. Es ist nicht so, dass ich irgendwie nur sitze und Däumchen drehe und so quasi der Klischeebeamte bin. Ganz im Gegenteil. Und wenn das länger dauert, dann hängt das eben einfach mit der Art und Weise zusammen, wie ich diese Fälle bearbeite.
Nämlich besonders gründlich, so behauptet er, ne?
Ja, genau. Also er ist da noch auch da in seiner Wortwahl ein bisschen vorsichtig, weil er jetzt sozusagen seinen Kollegen auch nicht unterstellen will, dass die reihenweise nur Schlamperei betreiben würden. Und er ist da, also das muss man wirklich sagen, also er ist sehr fair, er ist jetzt wirklich auch nicht so der selbstgerecht auftretende Typ, der quasi sagt, ich mache es hier als einziger richtig und alle anderen haben sich irgendwie komplett dem Joch der Justizverwaltung unterworfen, aber er sagt natürlich schon, naja, klar, ich mache es eben gründlicher und habe natürlich irgendwie schon auch meine Gründe dafür und halte das eben so für richtig. Und um das vielleicht mal so für die Hörer, die jetzt vielleicht selber noch keine Verfahren geführt haben, ein bisschen greifbar zu machen, was das eigentlich bedeutet, ein Verfahren gründlicher oder weniger gründlich zu behandeln. Also als Richter hat man wirklich sehr, sehr viele, also wir reden jetzt von Zivilrecht in diesem Fall, sehr, sehr viele Weichenstellungen im Prozess, die man halt irgendwie so oder auch anders stellen kann. Und dann geht es halt schneller oder dauert länger. Das fängt damit an, welche Beweisanträge lasse ich zu. Ja, sage ich irgendwie, dieser Beweisantrag wird nicht zugelassen, weil der gar nichts zur Sache beiträgt, obwohl er sozusagen vielleicht nicht den super Kern der Sache trifft, aber vielleicht eben doch irgendwas Erhellendes ans Licht bringen könnte, weise ich Vortrag als unsubstanziiert ab, weil ich sage, das hast du zwar so behauptet, aber nicht detailliert genug. Und wenn ich das wiederum tue, weise ich die Partei dann vorher darauf hin, dass ich ihren Vortrag in diesem Punkt für nicht ausreichend halte, ja, auf die Gefahr hin, dass sie dann nämlich noch mehr vorträgt und ich mich damit auseinandersetzen muss, oder schreibe ich das erst in mein Urteil rein und sage so, hiermit habe ich die Sache vom Tisch, alles Weitere ist Problem der Berufungsinstanz. Und etliche weitere Punkte gibt es halt einfach, ne, wo man es irgendwie so oder so handhaben kann. Auch wirklich, wie gründlich hört man den Leuten eigentlich zu, wie ernst nimmt man deren Probleme. Es ist ja auch, Recht hat ja immer auch eine gewisse soziale Funktion noch neben allem anderen. Und da nimmt er sich halt sehr viel Zeit. Seine Urteile sind auch wohl, sagt man so, von tatsächlich recht hoher Qualität und werden häufig in Fachzeitschriften abgedruckt. Und ehrlich gesagt, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon sehr häufig mit Herrn Schulte-Kenninghaus gesprochen. Ich habe ihn für ein Interview auch mal persönlich getroffen. Und wenn ich mal vor Gericht wäre mit irgendeiner Sache, wäre ich, glaube ich, nicht unglücklich, wenn er derjenige wäre, der darüber entscheidet, ja.
Der hat auch eine sehr angenehme Art zu sprechen, oder?
Ja, er ist also es gibt da halt wirklich, ne, die Meinungen über ihn gehen halt einfach drastisch auseinander. Es gibt halt viele, die sagen, der ist so ein querulanten Eigenbrötler, so ein überkorrekter Typ, der einfach irgendwie aus jeder Entscheidung eine halbe Dissertation machen will, und damit ist er halt einfach fehl am Platz irgendwie. Justiz ist halt eben auch einfach Masse irgendwie und nicht Wissenschaft, und wir müssen die Verfahren hier irgendwie durchkriegen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Die Leute wollen ja nicht nur ein gutes Urteil, sondern irgendwie auch ein schnelles Urteil. Ja, manchmal bringt es dir nämlich auch nichts, wenn du eine tolle Entscheidung kriegst, aber leider irgendwie 4 Jahre zu spät. Mhm. Und es gibt ja auch tatsächlich einen Anspruch auf Erledigung von Rechtsstreitigkeiten innerhalb einer gewissen Zeit. Und es gibt auch ein Entschädigungsgesetz, wenn Prozesse zu lange dauern.
Und es ist eben tatsächlich so, dass sich nicht nur die Kollegen beschwert haben oder womöglich sozusagen Kunden, also jedenfalls Leute, die geklagt haben, sondern vor allen Dingen seine Chefin da eben mal eingeschritten ist. Ne?
Genau, also die Gerichtspräsidentin, die damalige, inzwischen ist sie früh pensioniert, und es gibt einen neuen Gerichtspräsidenten, der aber insofern halt jetzt dieses laufende Verfahren auch weiterverfolgt. Dazu muss man erstmal wissen, Gerichtspräsidenten sind zwar Richter, aber in ihrer Rolle als Gerichtspräsident gehören sie der Verwaltung, also der Exekutive an. Ja, das heißt, und das ist jetzt auch sehr relevant für das, was folgt, denn Richter sind ja zunächst mal unabhängig, ne? Das steht so in der deutschen Verfassung. Das heißt, die anderen Staatsgewalten können nicht ankommen und einem Richter sagen, pass mal auf, du hast so und so zu entscheiden. Das ist aus relativ naheliegenden Gründen, wäre das natürlich rechtsstaatlich unmöglich. So, und hier kommt jetzt eigentlich die Gerichtspräsidentin als Teil der Exekutive eben an und sagt dem Richter, du hast mehr Verfahren zu erledigen. Ja, also sie hat ihn dann förmlich ermahnt, so nennt sich das. Das hat erstmal noch keine unmittelbaren Auswirkungen, aber darauf können dann weitere Konsequenzen folgen. Dagegen, gegen diese Ermahnung, hat er geklagt, hat in den ersten beiden Instanzen verloren und hat dann vor dem BGH vor einigen Monaten so etwas, also er selber zumindest sieht es als Pyrrhus-Sieg an, errungen. Denn der BGH hat gesagt, wir verweisen es nochmal zurück. Und die Vorinstanz muss jetzt nochmal prüfen, ob dieser Durchschnitt, von dem er eben um ungefähr 33% nach unten abgewichen ist, wie der eigentlich ermittelt wurde. Also hatten denn die anderen Richter genug Zeit? Ist das irgendwie sozusagen, oder haben die jetzt irgendwie reihenweise nur Mist verfertigt? Aber er sagt eben, das ist ein Pyrrhus-Sieg, denn er selber würde ja gar nicht bestreiten, dass die anderen Richter das schon auch auf ihre Art okay machen. Die machen es halt irgendwie schneller und so, aber das ist halt genauso von deren Unabhängigkeit gedeckt, wie es umgekehrt von seiner Unabhängigkeit gedeckt sein muss, es anders zu machen.
Genau, und der Bundesgerichtshof hat jetzt im Wesentlichen ja schon stattgegeben der Tatsache, dass einfach als man als Gerichtspräsidentin da auch durchaus eingreifen darf.
Mhm, genau.
Und diesen Grundsatz sozusagen wollte Schulte-Kenninghaus eigentlich vermeiden.
Genau, und deshalb hat er jetzt eben auch Verfassungsbeschwerde eingelegt, obwohl das Verfahren noch läuft. Das hat sicherlich auch terminliche Gründe, denn er wird im Jahr 2020 pensioniert, weil er dann eben die Dienstaltersgrenze erreicht. Und jetzt muss also erstmal die Berufungsinstanz entscheiden, dann müsste gegebenenfalls nochmal der BGH entscheiden, bis das Ganze rechtskräftig ist. Und dann könnte er erst Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn er halt quasi auf ein rechtskräftiges Urteil warten würde und bis dahin ist er einfach irgendwie pensioniert und die Sache hat sich durch Zeitablauf erledigt, ironischerweise. Und er sagt jetzt halt in seiner Verfassungsbeschwerde, es ist eigentlich egal, was quasi noch im weiteren Verlauf dieses Verfahrens entschieden wird, weil den Kerngrundsatz, den der BGH schon festgezurrt hat, nämlich, dass es prinzipiell erlaubt sein muss, einem Richter solche Pensen vorzugeben, ja, der verstößt eben einfach gegen die Verfassung und deshalb ist jetzt auch keine verfassungskonforme Entscheidung mehr möglich, egal wie sie im Einzelfall ausgehen mag. Mhm. Und da hat er eben mehrere Argumente. Das eine habe ich gerade schon genannt, mit der richterlichen Unabhängigkeit. Das andere ist dann die Bindung an Recht und Gesetz. Also er sagt quasi, es ist nicht nur so, dass ich nicht schneller entscheiden muss, ich darf eigentlich gar nicht schneller entscheiden, denn als Richter darf man ja nur nach Recht und Gesetz und seinem eigenen Gewissen entscheiden und wenn mir mein Verständnis von Recht und Gesetz und mein Gewissen halt sagen, dass ich jetzt noch den vierten Zeugen anhören muss oder dass ich jetzt noch dies oder jenes prüfen muss und das Urteil sonst potenziell einfach falsch ist, dann darf ich es eben auch tatsächlich so nicht fällen.
In der Tat bemerkenswert auch gegenüber den Kollegen, denn die machen es ja offensichtlich anders. Die 33% drüber liegen oder jedenfalls im Durchschnitt 33% drüber liegen, die scheinen ja da gewisse Abstriche zu machen, ist offensichtlich dann natürlich ein dehnbarer Begriff.
Ja, aber da würde er halt sagen, gut, aber wenn deren Überzeugung und deren Verständnis der Gesetze halt insoweit anders ist, dann ist das ja auch okay. Also dann dürfen die das auch so machen. Er sieht natürlich das größere systemische Problem, dass einfach der Erledigungsdruck in der Justiz enorm ist, dass natürlich viele Leute einfach Mechanismen entwickelt haben, um Sachen schnell vom Tisch zu kriegen, diese Mechanismen oftmals auch selber schon gar nicht mehr so ganz bewusst reflektieren und einfach vielleicht sich auch sozusagen denken, nee, so wie ich das mache, ist schon alles genau richtig und super und nie habe ich irgendwie einen Fall hier schnell durchgekaspert, sondern alles war immer top. Aber sozusagen, ne, wenn du halt von Tag 1 an darauf gedrillt wirst und es ist so, also ich kenne viele Leute aus meinem eigenen Bekanntenkreis, sind in die Justiz oder auch zur Staatsanwaltschaft, wo es nicht viel besser ist gegangen. Und wenn dir halt von Tag 1 an klar gemacht wird, dass das ein ganz maßgebliches Kriterium ist, erstmal für deine Verbeamtung, du bist ja erstmal Richter auf Probe und dann auch für deine weitere Laufbahn, dann entwickelst du halt einfach Strategien, wie du es irgendwie hinkriegst. Ne? Das ist so. Da macht er sich auch selber nicht von frei. Er sagt auch, es betrifft selbst mich, nur vielleicht in einem etwas geringeren Ausmaß als manche andere. Und das Paradoxe hier ist halt, das ist so dieser gedankliche Spagat, den eben die Vorinstanzen und auch der BGH vollführen, dass die sagen, ja, die Gerichtspräsidentin dürfte dir natürlich nicht einzelne Vorgaben machen und jetzt sagen, pass auf, in Verfahren X lädst du jetzt den Zeugen ab. Ja, das wäre natürlich ein glasklarer Eingriff. Aber das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat ja nur so allgemein gesagt, du musst mehr erledigen. Aber er sagt, ja, aber wie soll das denn anders gehen? Zeitlich arbeite ich eben schon so viel, also schon mehr, als ich muss. Und dann kann ich es ja nicht anders machen, als dass ich eben im einen oder im anderen oder auch in allen Verfahren meine Rechtsanwendung ändere. Und genau das darf man eigentlich nicht von ihm fordern. Und es ist halt, und klar, Anspruch auf schnelle Entscheidung und so weiter, das findet er auch alles wichtig, unbestritten. Aber da sagt er eben, naja, das ist dann aber einfach Problem des Gesetzgebers letztlich, dann müssen halt mehr Stellen geschaffen werden.
Mehr Stellen, genau. Das ist ja auch ein berühmtes Lied, in das auch der Deutsche Richterbund immer einstimmt. Wie haben die sich eigentlich positioniert in dieser Sache?
Also es gibt ja zwei große, oder im Grunde genommen gibt es drei, die Republikanische Richtervereinigung, dann die Neue Richtervereinigung und den Deutschen Richterbund. Der Deutsche Richterbund ist mit Abstand die größte. Die NRV, die eher links ist, hat Schulte-Kellinghaus hier sehr den Rücken gestärkt. Der Deutsche Richterbund hat ihm, also hat tendenziell auch seine Unterstützung ausgesprochen, aber mit deutlich weniger Wumms dahinter. So, die sind halt irgendwie und wahrscheinlich letztlich, jetzt könnte man ja sagen, warum denn eigentlich? Das ist doch total in deren Interesse. Ja klar, aber weil eben natürlich durch sein Verfahren eben doch durch die Blume natürlich die Kritik durchdringt, passt mal auf Leute, ihr habt euch hier alle schon viel zu sehr quasi diesem Regiment unterworfen und vielen schmeckt das halt nicht so richtig und die sagen, nee, was soll das denn eigentlich, wir machen das ja alles wunderbar und dieser blöde, langsame Minderleister soll mal bitte irgendwie verschwinden oder halt seine Geschäfte einfach ein bisschen beschleunigen. Ja, das ist, finde ich wirklich, also es ist ein super interessantes Verfahren.
Ja, wie würdest du entscheiden, lieber Konstantin?
Ich würde ihm recht geben.
Würdest du wirklich?
Ja. Also die Frage ist natürlich, bis zu welcher Konsequenz treibst du es? Ne? Denn irgendwie 66%, da finde ich jetzt noch, weißt du, Leistungen und Bearbeitungstempo und so gehen halt auch einfach auseinander. Das ist in jedem Job so. Es gibt hier auch Kollegen irgendwie, die schreiben in einem halben Tag die Seite 3 voll, wo ich immer denke, wie schaffen die das ja, weil sie einfach wahnsinnig viel schneller sind als ich. Und so, also es gibt ja so ein Spektrum, in dem sich das bewegen kann, wo man sagen muss, der eine macht so, der andere macht so, das ist alles fein. Wenn man es jetzt, wenn man seine Argumentation rechtsdogmatisch bis zum bitteren Ende verfolgt, dann müsste man im Grunde genommen sagen, ja, und wenn er 6% statt 60% genau. erledigt, dann ist es immer noch okay, weil richterliche Unabhängigkeit. Richtig. Und wenn seine Überzeugung ihm das halt vorgibt, dass er 12.000 Zeugen in ihrem Verfahren hören muss, dann muss er das wohl so machen. Und klar, da, wenn man es irgendwie, aber das finde ich, das ist so ein bisschen so ein Dammbruchargument, mit dem man irgendwie total viele Probleme immer ins Absurde führen kann. Und ehrlich gesagt, das Problem stellt sich in der Form einfach nicht. Ja, also
die naja, vielleicht stellt sich es in der Praxis häufiger, als man denkt. Und bisher eben, weil es so ein besonderer Fall ist und weil eben so wenig eingeschritten wird, aus gutem Grund. Ne? Wie gesagt, die Unabhängigkeit der Justiz ist ja ein hohes Gut. Und da wird eben vielleicht sogar viel zu selten eingeschritten. Also ich fand eigentlich das Urteil des Bundesgerichtshofs eigentlich ganz klug, zu sagen, grundsätzlich ja, aber dann muss wirklich ganz genau geprüft werden.
Ja, also ich glaube einfach, nehmen wir mal an, er bekäme Recht und es würde gesagt, nein, man darf solche Ermahnungen nicht aussprechen, dann gäbe es trotzdem noch 1000 Hebel und Stellschrauben, um Richter zu schnelle Erledigung anzuleiten.
Na, 1000, das wäre mir.
Naja, also es fängt halt, wie gesagt, damit an, dass du erstmal die ersten 3 bis 5 Jahre nicht verbeamtet bist. So, wenn du in der Zeit schon mal nicht ablieferst, dann wirst du es halt auch nicht. Und da geht's
aber
ja schon los.
Dann bist du danach 30 Jahre.
Ja gut, aber wenn du schon so deine erste berufliche Prägung in den ersten Jahren so erfährst, dann entwickelst du ja irgendwie schon mal gewisse Mechanismen. Und dann geht es ja auch noch um Aufstiegschancen, denn keiner hat gesagt, dass man nicht Beförderungen von auch unter anderem Erledigungszahlen abhängig machen kann. Und das Problem so auf der systemischen Ebene ist natürlich auch, weißt du, wie viele Fälle ein Richter erledigt, kann ich numerisch ziemlich gut erfassen und sagen, okay, hat so und so viel gemacht, 50% mehr als der Durchschnitt, super Typ, ab zum BGH. Ja, aber die Qualität von Urteilen ist natürlich 1000-mal schwerer zu messen. Wie willst du das eigentlich rekonstruieren? Das ist, ne? Und deshalb ist
es. Die Berufungsinstanz tut ja oft.
Du kannst. Genau, bestenfalls kannst du noch messen sozusagen die Quote von Fällen, die in der Berufungsinstanz aufgehoben wird, aber da wiederum kommen dann 1000 andere verfälschende Faktoren mit rein und im Übrigen, dass ein Urteil nicht aufgehoben wird, heißt auch trotzdem noch nicht immer unbedingt, dass es irgendwie super war und oftmals wird ja auch gar nicht Berufung eingelegt und so weiter. Also ich will einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass wenn er jetzt Recht bekäme, dass dann irgendwie, dass der große Dammbruch wäre, wo in Zukunft also alle Richter jetzt irgendwie beide Füße auf den Tisch legen ab 12 und sich einen lauen Lenz machen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, das hin und wieder mal zu überprüfen.
Und ich würde sagen, wir haben es jetzt jedenfalls hiermit dieses Thema ganz umfassend überprüft.
Genau, aber sind jetzt auch im Grunde genommen gleich mitten im Thema der Attraktivität der Justiz.
Genau. Ja, gewissermaßen damit zusammenhängend, zumindest so entfernt. Die Attraktivität der Justiz leidet, da hat sich der Deutsche Richterbund übrigens zu Wort gemeldet, jetzt gerade vor wenigen Tagen. Dazu gibt es auch einen Text auf Einspruch und ratet mal, was wir mit dem machen, den packen wir in die Shownotes.
Also Einspruch, unser wunderbares Online-Magazin,
richtig.
Was Sie unter
unter fazeinspruch.de gibt es alle Infos dazu. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das anschaut und vielleicht auch abonniert. Genau, da gibt es oftmals weiterführende Infos zu den Dingen, über die wir hier in der Sendung sprechen, so auch zu diesem hier. Aber jedenfalls, um es jetzt erstmal hier in der Sendung vorzustellen, der Deutsche Richterbund hat eine Studie durchführen lassen, die sich die Gehaltsentwicklung in der Justiz einerseits und bei Kanzleien andererseits angeschaut hat und kommt zu dem Ergebnis, dass junge Richter und Staatsanwälte zum Beispiel im Jahr 1992 10.000 Euro im Jahr weniger verdient haben als vergleichbare Juristen in Unternehmen. Da kann man jetzt sagen, naja, gut, aber irgendwie dafür sind sie ja auch unkündbar und haben diverse Vorteile, die halt mit der Verbeamtung oder Richter sind ja gar keine Beamten, aber ihnen gleichgestellt in den meisten wesentlichen Punkten einhergehen. Das ist dann ja fein. So, aber inzwischen sind es halt 40.000 Euro. Das ist dann irgendwie schon ganz beträchtlich, ja.
Aber die Referenzgröße sind Juristen in Unternehmen.
Für diese Zahl sind es jetzt Juristen in Unternehmen, genau. Und wenn man den Vergleich zu Großkanzleien aufmacht, dann wird es noch deutlich drastischer. Da waren es 1992, haben die 30.000 Euro mehr verdient. Würde man jetzt auch wieder sagen, okay, aber die haben auch wirklich noch viel höllischere Arbeitszeiten und so weiter. Ist dann halt so. Inzwischen sind es 70.000 Euro mehr. Ja? Das Durchschnittsgehalt bei Großkanzleien offenbar, also so jedenfalls laut dieser Studie, liegt inzwischen bei echt atemberaubenden 118.000 Euro.
Das Durchschnittsgehalt, na
ja,
gut.
Für Einsteiger, ja, ja, das ist echt ein Wort. Und für Richter liegt es im Bundesdurchschnitt bei, ich meine, für Einsteiger 48.000 oder sowas in der Größenordnung.
So, und jetzt wird es interessant, die Vergleichsgröße mit Anwälten, die nicht in Großkanzleien sind, sondern ihre eigene Kanzlei haben oder in kleinen Sozietäten arbeiten. Wie ist der Unterschied da?
Die ist nicht erfasst, lustigerweise.
Ach, das
nee,
ist
es
ja
gibt
komisch.
Nur die zu den Unternehmen und dann eben, ja, also dann kann man sich, also das, kann man sich natürlich ausdenken, dass es da einen erheblich kleineren Unterschied geben wird. Jetzt könnte man, böse Zungen könnten sagen, vielleicht haben sie es deshalb nicht mit aufgenommen, damit irgendwie das Ergebnis noch erschreckender wirkt. Man könnte aber natürlich auch sagen, die sind vielleicht schwerer zu erfassen, weil es nicht so eine homogene Gruppe ist. So Großkanzleien ist ja irgendwie schon
einheitlich. Na, das Soldern-Institut hat wirklich, gibt jedes Jahr sein statistisches Jahrbuch raus und da gibt es eben auch die Zahl des Durchschnittseinkommens aller Anwälte, eben auch der kleinen Kanzleien. Aber was natürlich zu ihren Rettungen gesagt sei, man muss auch sagen, dass die Voraussetzung, in den Richterdienst zu kommen, natürlich besonders hoch sind und ähnlich hoch sind sie bei Großkanzleien und Unternehmen. Auch die nehmen natürlich nur Prädikat und promovierte Menschen und auch nur solche kommen normalerweise in die Justiz und deswegen vielleicht auch durchaus vergleichbar, während ein so Viererkandidat auch seine eigene Kanzlei aufmachen kann.
Ja, wobei die Justiz ihre Anforderungen schon, es schwankt dann von Bundesland zu Bundesland, aber auch ein bisschen abgesenkt hat, also irgendwie so, dass man jetzt noch ein Doppelprädikat bräuchte, das ist eigentlich, glaube ich, nirgendwo mehr der Fall. Meistens reicht eins und manchmal auch keins, aber dann sollten es halt doch irgendwie wenigstens 8 oder 7 Punkte sein, also mit 4, 5, 6 brauchst du dich in der Tat nicht zu melden. Und natürlich, das ist auch ein Unterschied, den man da irgendwie im Kopf haben muss.
Und die Arbeitszeiten natürlich, ne?
Aber das und die Arbeitszeiten, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Wie gesagt, das ist in der Justiz auch alles nicht so rosig. Zumindest, aber hängt dann übrigens auch noch ganz enorm davon ab, an welchem Gericht und was für Sachen man macht und was man so für ein Typ ist. Und die Sache wird nicht unbedingt dadurch besser, dass, Überleitung zum nächsten Thema an dieser Stelle, auch immer weniger Leute das zweite Staatsexamen überhaupt machen. Ja? Also es gibt immer weniger erfolgreiche Absolventen. Also zum
immer
Beispiel,
mehr Abbrecher letztendlich.
Genau. Also hier ist es jetzt, es hat eine interessante Studie gegeben, die wir hier dann mal kurz aufarbeiten wollen. Es war im Jahr 2016, hatten zwar insgesamt war die Zahl von Leuten, die das erste Staatsexamen bestanden haben, zwar relativ konstant, aber das lag eigentlich nur daran, dass Bayern es total rausgerissen hat. Ja, da waren es weit überdurchschnittlich viele, aber in allen anderen Ländern deutlich weniger.
Ach, wenn wir die Bayern nicht hätten.
Ja, genau. Und aber trotzdem auch unter Einpreisung des Freistaats geht es so längerfristig betrachtet trotzdem zurück. Also 2001 haben zum Beispiel noch über 11.000 Leute das erste Staatsexamen gemacht und 2016 waren es nur noch 9.300. Das ist jetzt kein gigantischer Abstieg, aber naja, es sind halt schon so 15% weniger oder so. Das ist jetzt nicht nix. Und schlägt der DRB, also der Deutsche Richterbund, natürlich auch Alarm und sagt, um Himmels Willen, uns steht eine riesen Pensionierungswelle jetzt bei Richtern bevor. In den nächsten 12 Jahren werden ungefähr 40% der Richterschaft in Rente gehen, insbesondere in den neuen Bundesländern, weil da halt nach der Wende total viele angestellt wurden und die erreichen jetzt so ungefähr alle das Pensionierungsalter. Wir brauchen mehr Juristen. Und damit geht es eben halt nicht so toll zusammen, dass diese Studie übrigens vom Deutschen Zentrum von Hochschul- und Wissenschaftsforschung ergeben hat, dass eben immer mehr Leute, also es ist nicht unbedingt so, dass weniger Leute das Studium anfangen, aber es führen weniger Leute zu Ende, ja.
Und woran liegt es? Unattraktiv?
Ja, verschiedene Dinge. Also die Abbrecherquote lag hier jetzt für den Zeitraum 2007 bis 2009 bei 24%. Das ist zwar weniger als bei Bachelorstudenten, aber deutlich höher als zum Beispiel, als bei den anderen Staatsexamensfächern, Medizin oder Lehramt. Da sind es nur 11 oder 13%, also bei Jura schon mehr als das Doppelte. Und hier wird also als Gründe genannt mangelnde Motivation, das Bedürfnis nach praktischen Tätigkeiten. Ich glaube, das kann man aus eigenen Studienzeiten noch irgendwie nachempfinden. Also ich zumindest, so diese endlose Theorienpaukerei ohne Bezug zur echten Welt. Ja,
Da soll übrigens auch dieser Podcast gegen helfen.
Ja.
Ja, das ist nämlich ehrlich gesagt unser erklärtes Ziel, also mein erklärtes Ziel.
Ja,
eben einfach mal deutlich zu machen, wofür man den ganzen Kram auch gut gebrauchen kann.
Ja, das war ein kleiner persönlicher Exkurs für mich, wirklich ein totales Erweckungserlebnis. Ich habe das erste Examen ja gemacht, aber das zweite nicht und bin dann in den Journalismus gegangen und ehrlich gesagt habe ich angefangen, Jura interessant zu finden in dem Moment, wo ich aufgehört habe, es zu studieren und angefangen habe, es so in der echten Welt zu betrachten, weil man dann mal feststellt, ja, irgendwie die ganze, das Dreiecksverhältnis in der Konditionenlehre hat halt irgendwie realweltliche Relevanz und es gibt halt nicht nur, und es ist halt nicht nur so eine
Sagen übrigens auch ganz große Strafverteidiger, die sich wirklich durchs Examen gequält haben und durchs Studium gequält haben und dann in der Praxis die große Erleuchtung hatten. Deswegen dranbleiben,
bitte. Ja, wirklich. Ich glaube, es lohnt sich schon. Also das Referendariat wird da, glaube ich, also zumindest für die halt irgendwie mehr so Praxis wollen, schon deutlich besser und der Beruf dann auch. Es gibt aber auch noch ein paar andere Punkte, die hier in dieser Studie angesprochen werden, die auch ganz interessant sind. Also erstmal ist es so, die Abbrecherquote ist deutlich höher bei Leuten, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen. Das ist halt ein bedauerlicher Befund, aber deckt sich genauso mit allen anderen Fachrichtungen auch. Und dann, ist es vor allen Dingen aber so, und das ist ja nun wirklich ein tausendfach und völlig zu Recht vorgetragener Kritikpunkt, dass die Leute, die das Jurastudium abbrechen, das extrem spät tun. Ja, ich glaube, im Schnitt nach 7 Semestern, nicht selten auch erst nach 10. Das heißt wann? Das heißt dann, wenn es aufs Staatsexamen zugeht oder sie auch gegebenenfalls einfach am Staatsexamen scheitern. Ja. Ausgesiebt wird halt am Ende und das ist natürlich einfach katastrophal. Dann hast du irgendwie 3, 4, 5 vielleicht Jahre deines Lebens, ja, also verschenkt hört sich so hässlich an, aber in gewisser Weise schon so ein bisschen vertan. Ja. Da sagt die Studie eben das, was sowieso jeder weiß, der Jura studiert, nämlich die Zwischenprüfung ist halt vergleichsweise total easy und das Staatsexamen ist einfach tausendmal schwerer als alles andere, was man vorher machen muss. Und jetzt könnte man natürlich mal vielleicht die Konsequenz ziehen, zu sagen, vielleicht ist dieses Staatsexamen einfach echt ein bisschen schwer. Das tun sie natürlich nicht, sondern vielleicht ist die Zwischenprüfung halt ein bisschen leicht.
Genau. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu ein bisschen mehr Praxis auch wieder.
Ja. Also das jetzt mal so akademischer Exkurs ist ja vielleicht auch ganz interessant, aber das soll es dazu auch gewesen sein und ich bin schon voll in Fahrt und muss das auch sein für dieses nächste Thema. Genau. Ja, Facebook, Landgericht
für
Berlin,
das Landgericht Corinna, Berlin. Bring it. Und man muss dazu ehrlicherweise sagen, wir gucken uns natürlich auch immer die Urteile an und oft sind die auch wirklich ganz erhellend und durchaus interessant. Hier kann ich es leider nicht empfehlen, da reinzugucken, weil es gibt wirklich unfassbare Verweisungsketten, die man aus dem Studium eben hasst. Was ist passiert? Also Facebook hat eine Niederlage erlitten vor dem Landgericht Berlin. Die wurde ihm beigebracht von der Verbraucherzentrale, also insbesondere der Bundesverband, der da gegen Facebook vorgegangen ist. Und verschiedene Normen aus dem UWG, also dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, eben angefügt hat, in Verbindung mit dem BGB, mit dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Telemediengesetz. Und um das vielleicht jetzt mal zusammenzufassen, es waren insgesamt 6 Klauseln, die dem Bundesverband der Verbraucherzentralen da aufgestoßen sind. 16 wurden tatsächlich gekippt. Es ging insbesondere darum, dass die Nutzungsbedingungen nicht klar dem Nutzer erklärt wurden und er nicht genau wusste, worauf er sich da einlässt, wenn er sich anmeldet bei Facebook. Denn es gibt verschiedene Voreinstellungen, die der Bundesverband und eben auch das Gericht für schwierig gefunden hat. Insbesondere zum Beispiel, dass der Ortungsdienst bereits in den Voreinstellungen aktiviert ist und dadurch es deutlich oder einfach ist für die Facebook-Nutzer zu sehen, wo man ist. Das war eben per Häkchen voreingestellt. Und es ging auch über Suchmaschinen, einen relativ einfachen Link zu den Chroniken des Teilnehmers. All das hat der Bundesverband da moniert und wurde auch gehört. Insbesondere auch, und das ist vielleicht das, was den meisten hängen geblieben ist, ging es auch um die Frage, ob man als Nutzer seinen Klarnamen benutzen muss bei Facebook. So sieht es ja Facebook vor. Und das widerspricht eigentlich dem Telemediengesetz, wo in Artikel 13, in Paragraph 13, Absatz 6 ziemlich deutlich drin steht, dass es auch unter Pseudonym möglich sein muss, so eine Dienste zu nutzen. Und darauf hat sich aber das Urteil übrigens gar nicht berufen, also das Landgericht Berlin gar nicht berufen. Die haben schon gesagt, auch in diesem Punkt sind die Nutzungsbedingungen schon so schwammig, dass sie eigentlich gar nicht gelten können. Und deswegen kann es dahingestellt bleiben, ob das hier einschlägig ist.
Ja, das übrigens ist ja auch ein Punkt, der, also erstmal vorneweg, natürlich hat Facebook Rechtsmittel eingelegt, gut so. Und dieser Punkt wird dann, glaube ich, auch einfach durch die Gesetzeslage bald überholt werden, denn es tritt ja die Datenschutzgrundverordnung zum Mai in Kraft. Wird, glaube ich, so manchen kalt erwischen. An dieser Stelle schon mal Vorankündigung. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch mit Tim Wiebetul, einem der führenden deutschen Datenrechtsexperten, ein kleines Interview haben, wo er mal dieses Monstrum eines Gesetzes, das jetzt bald folgt, erklärt und ausführt, worum es dabei eigentlich geht. Aber jedenfalls, soweit es uns für uns jetzt relevant ist, die Datenschutzgrundverordnung ist eigentlich in vielen Punkten sogar noch deutlich strenger als das derzeitige Datenschutzrecht, aber in diesem jetzt mal gerade nicht, sondern da ist es halt, wäre diese Klarnamenpflicht kein Problem mehr. Das heißt, da könnte man sich vorstellen, dass sich das dann einfach erledigt, weil sich insofern die Rechtslage ändert. Die anderen von dir angesprochenen Punkte hingegen, ne, das sind halt wirklich genau die. Also ich glaube, man muss es erstmal noch ein bisschen im Detail technisch aufdröseln. Also es ging um die Facebook-App, ne, also auf Handys, Tablets und Ähnlichem. Und es ist natürlich ja schon mal generell so, dass jeder kennt das, wenn eine App irgendwie zum Beispiel auf deinen Standort zugreifen will, dann kriegst du so eine Mitteilung, Facebook möchte auf ihren Standort zugreifen, wollen sie das erlauben. Die Mitteilung kommt von deinem Handysystem, Android oder iOS. Und das muss man also sowieso schon mal bestätigen. Aber die zweite Frage ist, dann natürlich, wenn man das zugelassen hat, was macht die App dann damit? Und die Facebook-App macht halt zum Beispiel damit, dass sie deinen Chatpartnern anzeigt, wo du gerade bist. Und das kannst du in der Facebook-App auch abstellen, ja, aber standardmäßig ist es halt erstmal aktiviert. Und genauso mit der Suchmaschinenoptimierung. Das ist einfach, wenn jetzt jemand Konstantin van Leyten googelt, dann findet der relativ weit oben mein Facebook-Profil, ja. Und weil Facebook halt die Daten so in einer Weise aufbereitet, dass die für Google irgendwie schön schmackhaft auf dem Tisch liegen. Und auch das wiederum kannst du halt deaktivieren. Aktivieren, muss es aber auch ausdrücklich machen. Und das Landgericht Berlin sagt jetzt halt nein. Also diese wirklich gröblichsten Verstöße gegen fundamentale Menschenrechte gehen natürlich so überhaupt nicht. Da müssen die Leute also dezidiert darauf hingewiesen werden und bitte blendet doch noch 15 weitere Warnbildschirme ein, die das also alles darlegen. Und falls dann doch noch irgendein Wahnsinniger bereit sein sollte, ja zu sagen, dann so Gott will, soll er das tun, aber auch wirklich erst dann, ja. Und mich packt da wirklich immer der Hass.
Weißt du? Aber warum, Konstantin?
Weil es einfach keinen interessiert.
Nee, das glaube ich das, nicht.
Ich glaube das schon. Und auch weil es einfach im Übrigen die Leute, die es halt so sehr kümmert, also fangen wir mal vorne an. Erstmal
Max Schrems zum Beispiel.
Ja, viele. Okay. Wenn ich sage keinen, dann meine ich natürlich nicht buchstäblich keinen, aber die wenigsten. Und die es kümmert, bitte, Leute, so schwer ist es nicht, macht halt einfach die blöde App auf, geht in die Einstellungen und customize das so, wie ihr wollt, ja. Aber lasst den Rest der Welt zufrieden. Ich finde, das ist einfach eine Praktikabilitätserwägung. Das Internet und viele Dienste zu nutzen, wird immer nerviger, weil man sich durch immer mehr Dinge durchklicken muss. Das fängt zum Beispiel auch so diese Cookie-Warnungen, die man jetzt auf Webseiten hat seit ein paar Jahren. Da könnte ich wirklich weinen jedes Mal. Es ist mir so egal. Ihr könnt gerne alle meine Cookies haben. Wirklich, das ganze Cookie-Jar könnt ihr leer essen. Es juckt mich null. Und ich muss es jedes Mal wieder wegklicken. Und auch bei, wie gesagt, auch bei der Facebook-App, man hat ja sowieso schon eben systemseitig diese gerade erwähnte Nachfrage nach Standort, Mitteilung senden und diversen weiteren Dingen, die man schon mal erstmal bestätigen muss. Und wenn man dann jetzt halt wirklich so dezidiert drauf ist, dass man sagt, ja, nee, aber mein Profil aufbereitet an Google bitte nicht oder irgendwie meinen Standort nur an meine Chatpartner, aber nicht in meiner Chronik oder was weiß ich, dann ist das ja auch alles fein und dann können die Leute das ja von mir aus gerne so in den Einstellungen irgendwie machen, aber lasst uns damit bei der Installation und der Einrichtung zufrieden. 90-95% der Leute interessiert es, glaube ich, wirklich überhaupt nicht.
Und na, da möchte ich aber vehement widersprechen. Also was ich wirklich gut finde an diesen Rechtsstreitigkeiten, die wir jetzt sehen, ist, dass sie Druck ausüben auf einen Konzern, der einfach Druck nicht gewöhnt ist. Und das sind natürlich kleine Trippelschritte. Wir hatten es auch beim EuGH gesehen und Max Schrems. Und das, was jetzt auch das Bundeskartellamt gegen Facebook macht, ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Die haben ja ähnliche Probleme, was der Datenschutz angeht. Und ich finde eigentlich, in der Vergangenheit haben insbesondere die großen Facebook, WhatsApp, aber eben auch Google oder wer auch immer, sich einfach darüber schlicht und ergreifend keine Gedanken gemacht. Und insbesondere durch Deutschland und die Gerichte hier und die Verbraucherschutzbehörden und so weiter, kommt langsam aber sicher da so ein bisschen ein Erkenntnisgewinn ins Spiel. Und das tut den Unternehmen und übrigens auch den Diensten durchaus gut, glaube ich.
Also man kann natürlich, es gibt zu jeder Medaille zwei Seiten. Und es ist natürlich nicht grundsätzlich verkehrt, sich auch ein bisschen wehrhaft zu zeigen gegen diese Riesenkonzerne, die ja wirklich eine gewaltige Macht haben, und zu sagen, so, es geht jetzt nicht immer alles. Ja, aber wenn es jetzt dann jetzt mal um die Einzelfallfrage vor dem LG Berlin geht, ist das so okay oder nicht, dann finde ich halt doch, das ist völlig okay, so wie Facebook das macht. Und es ist ja übrigens auch, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, wirklich nicht so, dass diese Dienste das jetzt aus reiner Gehässigkeit oder zur Erringung der Weltherrschaft machen, sondern viele Funktionen...
weil es für sie einfach ist.
Ja, weil es für sie einfach ist, aber weil sie eben auch nur dadurch gut funktionieren. Also sondern ist so. Zum Beispiel, was weiß ich, weißt du, es gibt wirklich Leute, die sich darüber aufregen, dass Google Maps irgendwie ihren Standort erfasst. Ja, aber warum hat Google Maps die weltweit beste und überragend gute Vorhersage von Staus und Unfällen? Ja, eben weil es das tut. Also, weißt du, die Sachen funktionieren auch.
Ich finde die
übrigens
gar nicht so gut.
Also, ja, ich finde die super.
Ich bin schon manchmal reingefallen.
Ja, okay, gut. Aber besser jedenfalls als alles, was du sonst finden wirst. Also, will sagen, oft ist die Funktionalität, die sammeln das ja auch nicht nur zum Spaß, die sammeln ist natürlich zum einen, um dich halt gezielt mit Werbung zu überziehen, Klammer auf, was mir auch übrigens immer noch lieber ist, als nicht gezielt mit Werbung zu überzogen werden, Klammer zu. Zweitens aber eben auch, weil diese ganzen Services, die auch alle in einem hohen Maß inzwischen miteinander verbunden sind, diese Dinge oft brauchen, um so zu funktionieren, wie sie funktionieren und so komfortabel zu sein, wie sie sind. Diese übrigens alle kostenlosen Services, ja, die diese Welt so viel besser
kostenlos
machen.
Ist übrigens auch nochmal ein Stichwort.
Ach ja, richtig, guck mal, genau, habe ich gar nicht geplant, aber leitet super über.
Genau, das ist nämlich ein Punkt, der vom Landgericht Berlin abgewiesen wurde, nämlich selbstverständlich darf Facebook auch weiter behaupten, ist ein kostenloser Dienst, obwohl man mit deinen Daten bezahlt. Ich meine, aber das hat nun schon auch wirklich jeder mitgekriegt, finde ich. Und da würde ich dir recht geben, das ist so ein Punkt, der ist mir dann irgendwie auch egal, davon irreführender Werbung zu sprechen ist.
Ja, das haben sie allen Ernstes vorgetragen. Ne? Also ich fühle mich als Verbraucher.
Wobei,
nicht
ehrlich gesagt, auch Facebook, also man sich auch immer wieder wundert, was die denn jetzt so vortragen. Also dass sie auch heute noch im Jahr 2018 vorbringen, dass nicht Deutschland der richtige Gerichtsstandort, sondern Irland ist
jetzt. Klar, naja, die versuchen es natürlich auf allen Wegen.
Sie versuchen
so, das wurde ja schon in der Vergangenheit entschieden. Und da bin ich auch total an Bord zu sagen, nee, Freunde, wir können euch schon hier verklagen.
Wollen wir jetzt mal zum gerechten Urteil kommen?
Genau.
Denn da geht es übrigens wieder um einen ehemaligen Jurastudenten, der das Trauma des Freischusses gehabt hat, nämlich durchzufallen mit satten 4 Klausuren, die mangelhaft bewertet wurden, und deswegen hat er das erste Examen nicht geschafft. Es wurde dann im Wege des Verwaltungsverfahrens deutlich gemacht, dass wohl 2 Klausuren besser hätten bewertet werden können. Und deswegen klagte er auf Schadensersatz vor dem Oberlandesgericht Hamm und wollte tatsächlich für die versemmelte Prüfung 105.000 Euro haben, plus noch ein bisschen Studiengebühren, 1.600 Euro.
Also nämlich mit dem Argument, das kann man vielleicht vorneweg mal dazu sagen, die Geschichte ist für ihn eigentlich dann jedenfalls unterm Strich mit dem Examen gut ausgegangen. Er hat es dann nämlich nochmal gemacht und dann hat er bestanden und das zweite auch bestanden, und inzwischen ist er Rechtsanwalt und konnte sich sozusagen hier in eigener Sache vertreten. Aber sagt er, naja, wenn ich das direkt bestanden hätte, dann wäre ich ja irgendwie 1,5 Jahre früher oder so, viel war es bei ihm, glaube ich, ins Berufsleben eingetreten, hätte schon viel Geld verdient, dass mir jetzt flöten gegangen ist. Und tatsächlich, ne, hat er eben auch wirklich nachweisen können, und das hat auch das Oberlandesgericht Hamm so gesehen, dass bei 2 dieser 4 Klausuren ein falscher Bewertungsmaßstab angelegt worden ist.
Ja, und das hat eben verstoßen gegen das Gebot zum rechtmäßigen Verwaltungshandeln, das hier vielleicht nochmal als schöne juristische Floskel eingefügt.
Aber warum hat es ihm jetzt trotzdem nicht geholfen?
Weil letztendlich nicht deutlich gemacht wurde, dass tatsächlich diese fehlerhafte Bewertung der beiden Klausuren, die auch tatsächlich diesen Schaden verursacht hat. Ne? Also die haben gesagt, naja, diese zwei Klausuren hätten vielleicht ein bisschen besser beurteilt werden können, aber das heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich auch bestanden hätte. Und deswegen ist es sozusagen, kann er den Schadensersatzanspruch dann nicht auf dieses Ereignis basieren.
Ja, das stand wirklich auf Messerschneide. Also bei der einen Klausur haben sie gesagt, nee, die wäre auch bei korrekter Bewertung nur bei 2 Punkten gewesen. Und bei der anderen haben sie gesagt, naja, die hätte entweder 3 Punkte werden können, dann wäre es ja immer noch mangelhaft, hätte aber auch 4 werden können, dann hätte man sie bestanden. Aber du kannst halt, das wäre dann so im Spielraum des Prüfers gewesen, ob er jetzt 3 oder 4 gesagt hätte, das werden wir jetzt leider nicht mehr rausfinden, weil sie fehlerhaft bewertet wurde und das alles inzwischen ja auch schon ganz schön lange her ist. Da bist du halt insofern beweisbelastet. Das ist ja hier kein Strafverfahren, hier gibt es kein in dubio pro reo nach dem Motto, im Zweifelsfall wären es eher 4 gewesen, sondern das müsstest du halt nachweisen, kannst du nicht nachweisen, Pech gehabt.
Und das übrigens fällt unter die Kategorie das gerechte Urteil, wie ich finde, sehr zu Recht.
Ja.
Denn ich hätte dem auch nichts gegeben. Ganz ehrlich, also da hat er 4 versemmelt.
Ja, aber 2 ja, also gut, oder 1 ja möglicherweise zu Unrecht.
Ja, na gut, aber dann hätte er 4 Punkte bekommen. Und ganz ehrlich, vielleicht war es auch etwas wert. Ne? Vielleicht hat er auch den nötigen Anstoß dann bekommen, hat sich dann zusammengerissen und offensichtlich hat das ja dann geschafft. Vielleicht war das eine Erfahrung, die ihn im Leben weitergebracht hat.
Das können wir aus dieser sicheren Distanz natürlich ganz gemütlich hier so diagnostizieren. Genau. Nee, also, aber ich bin im Grunde genommen bei dir. Also ich meine, es ist natürlich, man tut sich schon so ein bisschen schwer, dieses ganze Examen ist so ein Horror und dann wird man auch noch falsch bewertet und dann wird halt noch nicht mal zu den eigenen Gunsten angenommen, dass man im Zweifelsfall bestanden hätte. Also so, ich finde das mehr so, sagen wir mal, das mittelgerechte Urteil.
Nee, aber ja, mir hat wirklich wehgetan als Steuerzahler, die 105.000 Euro.
Ja, das wäre dann ja nochmal im zweiten Schritt die Frage wahrscheinlich gewesen, okay, kannst du auch wirklich nachweisen, dass das so viel wäre, aber hätte dann schon sicherlich manches gekostet und ja, also ich kann damit auch durchaus meinen Frieden machen und ich hoffe er auch und ich hoffe ihr auch. Das soll es gewesen sein für die Sendung.
Wir sind jetzt zum Ende, wünschen noch eine schöne Woche und freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Übrigens jetzt ja auch direkt möglich auf unserer Webseite. Sagst du bitte nochmal den Namen?
blogs.faz.net/Einspruch. Nochmal blogs.faz.net/Einspruch. Da könnt ihr verschiedene Dinge tun. Da könnt ihr zum Beispiel Kommentare hinterlassen bei den einzelnen Folgen. Das ist, glaube ich, auch der sinnvollste Ort, denn dann können die auch alle anderen sehen und ihr könnt diskutieren und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne bei iTunes eine Sternchenwertung hinterlassen und vielleicht was Nettes schreiben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kommt der höher in den iTunes-Charts. Und wir haben letzte Woche schon die Sendung mit der Maus überholt. Das war ein persönlicher Meilenstein. Aber da gibt es noch ein paar, die vor uns sitzen. Und da würden wir gerne noch ein bisschen weiter klettern. Insofern, das wäre ganz toll, wenn ihr das tätet.
Ja. Herzlichen Dank, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.